Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Amen. Halleluja. Nein, ich habe mich nicht im Sonntag geirrt. Normalerweise kennt man das ja nicht mitten im Oktober, sondern eher von Ostern. Aber das ist der Grund, warum wir hier sind. Weil Jesus lebt, weil er auferstanden ist, weil er mitten unter uns ist. Das ist der Grund, warum ich hier stehe. Und das ist der Grund, hoffentlich, warum Sie hier sind. Weil wir Jesus feiern, weil er lebt, weil er hier ist. Mein Name ist Tom Feigl, das ist ja schon gesagt worden und da auch gestanden. Ich komme aus Burg, arbeite dort in der Kirchengemeinde mit, unter anderem auch als Prädikant. Und in dem Rahmen bin ich jetzt auch so nach Burgoberbach gekommen. Da war angefragt einfach, wer konnte den Gottesdienst übernehmen. Ich kannte den Lichtblick schon von früher, vor Corona muss ich sagen. Nach Corona war ich jetzt noch nicht hier, das ist ja die neue Zeitrechnung. Und ja, ich bin gespannt. Mir geht es immer so, dass wenn ich vor Leuten predigen darf, in einer Gemeinde, die ich nicht kenne, da habe ich immer ein wenig Bammel. Weil in Burg, da kennen mich die Leute, da wissen sie, was sie kriegen, da können sie dann sagen, oh, wenn der Tom predigt, da bleiben wir mal daheim, oder ihr müsst jetzt nehmen, was ihr kriegt. Ja, also wie gesagt, ich bin da immer schon ein bisschen aufgeregt, aber ich habe da mal ein super Bild gesehen. Und zwar, vielleicht hat es der eine oder andere von Ihnen auch schon gesehen. Da ist er so ein kleiner Babylöwe, der da nach vorne marschiert so und sich um nichts kümmert, was da vor ihm ist und einfach drauf losgeht, ohne Angst. Und hinter ihm steht die Mama. Und drunter war gestanden, es ist egal, wer vor dir ist, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Und so geht es mir auch. Deswegen kann ich hier stehen, weil ich weiß, dass Jesus da steht. Nicht, dass ich jetzt Angst vor euch hätte, aber ich weiß, wer hinter mir steht. Und das gibt mir Mut, das gibt mir Kraft, jetzt da hier zu stehen, wo ich niemanden von euch kenne. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist ein Vers aus der Bibel, ein Satz, den wir alle, denke ich, recht gut kennen. Der steht immer mal wieder auf dem Kalender oder auf Spruchkarten. Es gibt auch einige Lieder, die davon singen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich war, wenn ich zu viel so Dialekt spreche, sagt einfach, ich versuche dann Hochdeutscher zu werden. Okay, gut. Ich war mal eine Zeit lang als Schauspieler unterwegs. Und wir hatten als Schauspieler, wenn wir so einen neuen Charakter erarbeitet haben und ein neues Stück eingearbeitet haben, da hatten wir so eine bestimmte Übung, die wir immer wieder gemacht haben, um so diesen Satz so ein bisschen immer auf eine andere Art und Weise wahrzunehmen. Und das geht mit der Betonung. Da betont man einen Satz, den sagt man immer wieder, in einer anderen Betonung. In unserem Fall jetzt zum Beispiel, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Oder die Freude am Herrn ist eure Stärke. Oder auch die Freude am Herrn ist eure Stärke. Oder die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich weiß nicht, wie ihr den Satz für euch betonen würdet. Wie ihr denken würdet, dass der für euch gerade in eurer Lebenssituation passt, ob er überhaupt passt. Freude, das ist schon was, was Gott von der Schöpfung her für uns Menschen vorgesehen hat. Denn er hat uns geschaffen, in seiner Gegenwart zu leben, im Paradies. Und das konnte ich mir zumindest vorstellen, war Freude pur. Es war in der Gegenwart Gottes. Doch das haben wir verloren durch den Sündenfall. Diese ständige Freude, diese Nähe zu Gott, ist verloren gegangen. Und das merken wir heute leider auch immer wieder. Auch in dem, dass wir sagen, was ist denn mit der Freude für uns? Freude lässt sich nicht festhalten. Schöne, freudige Ereignisse, die lassen sich nicht einfach so wiederholen oder in einem Reagenzglas zusammenschütteln und dann ausschütten und dann haben wir Freude. Da braucht nur jeder mal an das Denken, zum Beispiel, wenn er in Urlaub war, einen schönen Urlaub, tollen Urlaub erlebt hat und dann geht man den ersten doch auf die Arbeit, da hält die Freude noch vor, dann geht man den zweiten doch auf die Arbeit, wird schon ein wenig anders. Dann am dritten doch, ist vielleicht auch schon wieder ein regnerischer doch und die Arbeit macht auch nicht viel mehr Spaß. Und dann ist es mit der Freude ganz schnell wieder vorbei. Kraft für unseren Alltag aus der Freude raus, das klappt nur sehr begrenzt. Und dann muss man sich ja gerade in unserer Zeit jetzt auch die Frage stellen, Freude in Angesicht dessen, was alles auf der Welt passiert. Wir müssen nur in die Zeitung schauen, ein Radio anschalten, die Nachrichten im Fernsehen schauen und uns wird sofort, ja, die ganzen Katastrophen, die schlimmen Dinge in der Welt werden uns direkt in die Wohnung geliefert. Und da hört man dann nichts von Freude, sondern eher von Klimakrise, Flüchtlingskrise, Energiekrise, Krieg, Bedrohungslage, Inflation, Rezession, Infektionszahlen steigen. Das macht es schon schwierig, erst einmal die Freude zu betonen. Und ich glaube, wenn wir versuchen, Kraft für unseren Alltag aus der Freude zu ziehen, aus freudigen Ereignissen, dann wird es schwierig und stressig, weil man immer wieder suchen muss, wo finde ich denn solche Ereignisse, die mir Kraft geben. Aber Gott sei Dank sind wir ja Christen. Gott sei Dank müssen wir uns nicht nur auf Freude beschränken, sondern der Satz heißt ja nicht, Freude gibt euch Kraft, sondern die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also als Christen haben wir doch da einen ganz anderen Zugang dazu. Als Christen brauchen wir uns da nicht ängstigen lassen und wir brauchen nicht krampfhaft an Freude festzuhalten, denn wir dürfen ja im Herrn Freude finden. Aber ist es wirklich so? Sieht so unser Alltag aus? Manchmal vielleicht schon. In der Kirchenbank hat mal der Konfirmand neigeritzt. Hier starb ich vor Langeweile. Gottesdienst empfunden als langweilige Veranstaltung, als lebensfeindliche Veranstaltung und für einen Konfirmanden als tödliche Pflicht. Ich denke, das ist ein Alarmsignal, wenn Menschen so denken. Ich denke nicht, dass es jetzt heute jemanden hier so geht. Dass hier heute jemand denkt, boah, ist das halt langweilig, vielleicht die Predigt, aber die Lieder waren ja ganz gut. Und die Atmosphäre ist hier nett, eine nette Gemeinschaft, einen Kaffee kann man sie holen. Da klappt es schon eher mit der Freude. Aber ist es das, auf was es ankommt? Natürlich auch so am Gottesdienst, der gut ist, der ansprechend ist, wo man Gottes Wort hört, wo man singen kann, wo man Freude Ausdruck geben kann, wo man gute Gemeinschaft hat. Der gibt einen Kraft, Kraft für den Alltag auch. Aber wie lang hält es an? Wie schnell ist es verflogen? Wie sollen wir also jetzt mal den Satz verstehen? Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ist es unsere Lebensrealität? oder ist es eher eine Durchhalteparole? Ich dachte mir, wir schauen doch einfach mal in diese Situation rein, in der dieser Satz original gefallen ist. Nämlich, wir sehen schon, der steht bei Nehemia 8 und der steht in den Versen 9 bis 10. Ich lese aber mal die Geschichte schon eher ab Vers 1. Und ich lese nach der Übersetzung von Neues Leben. Als der 7. Monat herankam und die Israeliten sich in ihre Städte niedergelassen hatten, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Gesetzbuch des Mose zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte. So brachte der Priester Esra am ersten Tag des 7. Monats das Gesetzbuch vor die Versammlung aller Männer und Frauen und aller Kinder, die das Gehörte verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor, den Männern, Frauen und Kinder, die es verstehen konnten, laut daraus vor. Und das ganze Volk hörte der Verlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand erhöht höher als das Volk. Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen. Und alle hoben die Hände zum Himmel, da knieten sie sich nieder und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Daraufhin belehrten die Leviten das Volk. Sie lasen abschnittweise das Gesetz Gottes vor, erklärten die Bedeutung und halfen so dem Volk, das Vorgelesene zu verstehen. Und der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen: Heute ist ein heiliger Tag für den Herrn. Weint also nicht und trauert auch nicht, denn alle Menschen hatten geweint, als sie das Wort des Gesetzes hörten. Nehemia fuhr fort: Geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen, süßen Getränken und teilt die Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben, denn dieser Tag ist ein heiliger Tag für den Herrn. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Fest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Der Text nimmt uns mit rein in einen Gottesdienst, einen Gottesdienst im Freien. Eigentlich was recht Idyllisches. Wenn wir zu Hause bei uns im Freien Gottesdienst feiern, dann ist es immer was Besonderes. Dann wird es immer besonders auch schön hergerichtet. Und man freut sich drauf, vor allem dann, wenn die Sonne scheint. Aber damals, da war das ein kleines bisschen anders. Der Gottesdienst, der fand im Freien statt, aber in einer Stadt, die vom Krieg zerstört war. 70 Jahre vorher sind die Israeliten aus Jerusalem, aus ihrem Land rausgeführt worden in die Gefangenschaft nach Babylon. Und keiner hatte mehr daran gedacht oder daran glauben können, dass man sich in Jerusalem, in der Stadt Gottes, wieder trifft und miteinander Gottesdienst feiern kann. Da können wir zum Beispiel in den Psalmen auch drüber lesen. Der Psalm 137 beschreibt es, wo sie sagen: Wir saßen an den Ufern von Babylon und weinten, wenn wir an Zion dachten, an Jerusalem dachten, an unsere Heimat dachten. Wir wollten nicht mehr singen, wir wollten nicht mehr loben. Wie sollen wir das machen, wenn wir nicht in Jerusalem sind, wenn wir fern von der Heimat sind? Aber wie wir sehen, die Menschen sind in die Stadt zurückgekehrt. Die schlimmsten Trümmer wurden weggeräumt. Sogar die Stadtmauer ist unter Nehemia wieder aufgebaut worden. Zwar recht lückenhaft, aber immerhin. Und in der Situation kommen sie zusammen und feiern Gottesdienst. Und der Schriftgelehrte Esra, der stellt sich auf ein Holzgerüst. Das ist die erste Kanzel, die in der Bibel erwähnt wird. Und fängt an, das Gesetz Gottes vorzulesen. Die Menschen, die sind noch ziemlich gedrückt und bekümmert. Da ist immer noch mehr zerstört, als repariert worden ist in der Stadt. Da ist noch immer mehr Kummer als Freude. Die Menschen haben noch mehr Angst als Hoffnung. Es ist zwar schon vieles geschafft worden, aber die Feinde draußen sind noch zahlreich und die schlechten Meldungen, die kommen jeden Tag rein. Die Menschen sind ausgepowert, können einfach nicht mehr. Und inmitten dieser Erschöpfung rein und in diese ganze Enttäuschung fordert Esra auf und Nehemia: Seid nicht bekümmert. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und dieses Wort Stärke, das kann man noch anders übersetzen. Die Freude am Herrn ist eure Zuflucht, ist eure Schutzburg. So kann man dieses Wort noch übersetzen. Die Freude am Herrn, das ist das, was euch Zuflucht, Kraft und Schutz gibt. Und ich finde das einen ganz entscheidenden Satz in der Bibel. Denn eigentlich, wenn wir so die Bibel durchlesen, es gibt ja immer so, ja, wenn man, manche Leute sagen, es gibt so wie einen roten Faden durch die Bibel. Ich sehe das übrigens auch so, es gibt so einen roten Faden durch die Bibel. Aber man kann mehrere rote Fäden finden und einer davon ist, dass er immer wieder die Bibel zur Freude aufruft. Dass er Freude, dass er erschöpften, mutlosen, ängstlichen, zweifelnden Menschen Hoffnung machen will. Wir müssen nur an David denken, der vor Saul fliehen muss, sich verstecken muss. Aber er hat von Gott die Zusage, du wirst König. Und wir dürfen sehen, dass es so ist. Oder an die Hagar, die mit ihrem Kind fliehen muss in der Wüste, nicht mehr weiß, wie es weitergeht, sich an Gott wendet und Hilfe finden darf. Plötzlich ist Wasser in der Wüste da. An Jakob, der auf der Flucht ist vor seinem Bruder, weil er ihn betrogen hat. Und Gott in der Flucht in dieser Zeit erleben darf. Oder Josef, der in der Zisterne hockt, der im Gefängnis sitzt, unschuldig, aber die Zusage hat von Gott, ich werde mich um dich kümmern. Und der dann zum zweitmächtigsten Mann von Ägypten wird. Es ist nicht immer einfach, in der Bedrängnis das zu sehen. Aber das Vertrauen auf Gott, das darf man durch die ganze Bibel sehen. Das bringt Zuversicht, das bringt Stärke. Die Freude, die Einladung zu dieser Freude, die Gott dem Volk da gezeigt hat. Denn das ist alles, das, diese Geschichten, außer jetzt die vom David, ist das, was sie in dem Gesetz gehört haben, was Esra gelesen hat. Diese Einladung zu dieser Freude, die galt den Menschen in Jerusalem. Und die gilt genauso uns heute in einer doch ziemlich krisengeschüttelten Welt. Und da geht es um keine kurze Freude. Da geht es um keine Freude, die abhängig ist von Äußerlichkeiten. Zum Beispiel eben der schöne Urlaub oder der sonnige Herbsttag. Oder auch der schön gefeierte Gottesdienst. Sondern da geht es um mehr. Da geht es um Freude, die tiefer geht. Die noch tiefer geht und die bleiben kann. Diese Freude, der will ich mit euch ein bisschen auf die Spur kommen. Der Grund der Freude, der wird uns Argsucht. Der Auslöser dafür ist das Gesetz Gottes. Schauen wir nochmal in diesen Gottesdienst da in Jerusalem. Da war keine besondere Band, die Mods aufgespielt hat und coole Lieder gemacht hat. Und wir lesen auch nichts davon, dass Ezra total feurig gepredigt hat. Sondern er hat sich hingestellt und hat Gesetz vorgelesen, Tora vorgelesen. Sachen, wo uns wahrscheinlich schon bald die Augen zufallen würden, wenn da sich jetzt einer herstellt und einfach anfängt, aus der Bibel vorzulesen. Und er beginnt kurz nach Sonnenaufgang, wenn es hell wird, und er braucht bis zum Mittag, also eine ziemlich lange Zeit. Und wir lesen davon im Vers 3, das Volk war ganz Ohr, als er das gelesen hat. Das Volk hat ihm voll und ganz zugehört. Da waren die Männer, die noch einen Haufen Arbeit um sich herum gesehen haben. Und manche vielleicht zuerst gedacht hat, oh, jetzt müssen wir da Gottesdienst feiern, ich kann nicht jetzt da noch mein Feld bestellen, ich kann nicht jetzt da noch was machen. Die Frauen, die sich um die Familie kümmern müssen, die schauen müssen, dass die Familie Versorgung haben. Die Kinder, die Teenies, die eigentlich viel zu cool sind für sowas. Die waren dort gesessen und haben zugehört. Und das würde ich, ja, da denke ich auch drüber noch, das würde ich ja uns, mir, meiner Gemeinde in Burg, ihrer Gemeinde hier, eigentlich unserem Land wünschen, dass wir wieder ganz Ohr werden für das Wort Gottes, dass wir wieder hinhören, zuhören, Gottes Wort zu uns sprechen lassen. Da, wo Gottes Wort gehört wird, da passiert was. Da gibt es eine Reaktion. Aber ich habe das Gefühl manchmal, dass in unserem Land oft die Bibel so in einem Dauer-Lockdown ist. Und dass viele Bücher in der Bibel, nicht alle, aber sehr viele Bücher der Bibel so eine Art geschlossene Gesellschaft führen. Und wie ich mich so da hingesetzt habe und angefangen habe, über diese Predigt nachzudenken und diese Predigt zu schreiben, da ist mir aufgefallen, hey, ich starte meinen Tag damit, dass ich mal einen Kaffee mache und dann höre ich Nachrichten oder schaue in mein Tablet und schaue, was neue Nachrichten waren. Und fällt dann, da ist mir aufgefallen dabei, aber das Wort Gottes, das nehme ich eigentlich nicht mit in den Tagesbeginn rein. Ich schaue mal an, was gerade in der Ukraine passiert ist. Ich schaue mal gerade an, vielleicht, wo die Zahlen für Corona wieder steigen. Ich arbeite im Krankenhaus, das interessiert mich natürlich da auch beruflich. Und das prägt dann vielleicht sogar meinen Tag. Das, mit was ich mich beschäftige, mit was ich meinen Tag anfange, das prägt mich. Und da dachte ich, und warum nicht das Wort Gottes? Und ich habe angefangen wieder, als erstes in die Bibel reinzuschauen. Als erstes einen Abschnitt in der Bibel zu lesen und das mit in den Tag zu nehmen. Und ich kann euch sagen, für mich macht es einen Unterschied. Für mich macht es einen Unterschied, wie ich in den Tag gehe und ja, auf welche Spur ich mich an dem Tag bringen lasse. Womit beginnt ihr euren Tag? Auf welche Spur lasst ihr euch am Anfang des Tages setzen? Was darf euren Tagesablauf bestimmen und prägen? Und ich habe ja schon gesagt, da, wo das Wort Gottes gehört wird, da gibt es eine Reaktion. Und aus unserem Text erfahren wir im Vers 9, wie die Reaktion des Volkes war. Sie weinten. Entsetzen, Zerknirschung, das waren keine Freudentränen. Das waren Tränen des Entsetzens. Warum? Weil das Wort Gottes gewirkt hat. Weil das Wort Gottes in ihr Herz gedrungen ist. Weil das Wort Gottes angefangen hat, in ihnen zu arbeiten. Und sie erkannt haben, was Gott ihnen versprochen hat als Volk, was Gott ihnen geben will, was Gott in seinem Gesetz Gutes für sie bereit hat. Sie haben erkannt, dass es eigentlich ein Leben im Frieden miteinander sein kann, dass es ein Leben ist, das ja in den Ehen wieder funktionieren, in dem Familien intakt sind, in denen sie frei von Zwängen sein müssen, jetzt anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen, ihnen zu opfern, zu schauen, welchen Gott habe ich noch vergessen, welchen Gott muss ich noch was Opfer bringen, wen muss ich noch besänftigen. Dass die Alten nicht vergessen werden, wenn man sich an das Gesetz hält. Dass die Alten und die Fremdlinge in der Gemeinschaft versorgt sein können. Und sie haben festgestellt, dass sie da versagt haben. Dass sie erkannt haben, was haben wir dadurch verloren, dass wir Gott nicht mehr zugehört haben. Dass wir das Gesetz nicht mehr befolgt haben. Dass wir es nicht mehr an uns herangelassen haben. Wie die Reaktion ausschaut, das konnte Esra nicht bestimmen, das konnte Nehemia nicht bestimmen. Das war das Wirken Gottes. Wie reagieren wir, wenn Gottes Wort in unser Leben trifft, wenn es auf uns trifft? Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, was geht mich das alte, archaische Wort an? Das hat mit meiner Lebenswirklichkeit nichts mehr zu tun. Ist vielleicht ganz nett noch für irgend so Geschichtsforscher, aber ansonsten in meiner Realität trifft es nicht, brauche ich nicht. Wäre eine Reaktion. Eine weitere Reaktion könnte auch sein, okay, ja, passt schon soweit, aber die Stellen, die passen doch nicht so, die passen doch nicht mehr in unsere Zeit, die sind doch nicht mehr zeitgemäß. Das ist doch nichts mehr, wo man heute noch dann noch leben kann. Vernachlässigen wir mal. Wir nehmen uns das raus, mit was wir was anfangen können, und das andere, ja, braucht man nicht unbedingt. Die Menschen damals in Jerusalem, die haben das Wort Gottes gehört, und so angenommen, wie sie es gehört haben. Weil sie wussten, wenn wir irgendwas von diesem Wort Gottes jetzt wegtun, weglassen wollen, was uns nicht passt, dann schneiden wir uns von der Wahrheit ab. Denn Gottes Wort ist Wahrheit. Denn in dem Gesetz steht drin, mit was Gott uns beschenken möchte. Und darum, weil Esra gesehen hat, dass dieses Volk das sieht und dass es daran ja jetzt bekümmert ist, dass es daran traurig wird und sagt, wir konnten vor Gott nicht bestehen. Sagt er, hey, ihr habt nicht das Gesetz gehört, damit ihr jetzt flennt und traurig seid, sondern ihr habt es doch gelesen, Gott will euch frei machen, Gott will euch Freiheit geben. Und darum ruft er zur Freude auf, weil er sagt, Gott hat euch nicht vergessen. Gott steht zu dem, was er versprochen hat. In den Trümmern, die um euch herum liegen, fängt Gott mit euch neu an. In den Trümmern eures Lebens, da will Gott neu anfangen. Da will Gott neu reinkommen, da will Gott mit euch neu bauen, neu anfangen, an Anfang schenken. Weil er jeden Tag mit euch neu beginnt. Deswegen sollt ihr euch freuen. Das soll der Grund eurer Freude sein. Und weil sich Gott jeden Tag über euch freuen will. Und das ist auch, was die Bibel sagt. Das sagt sie in ganz vielen Versen, dass sie sagt, diese Freude, die hat mit Gott zu tun. Wir können das durch die ganze Bibel verfolgen, zum Beispiel beim Propheten Habakuk. Ich will mich freuen in dem Herrn. Oder in den Psalmen. Vor dir, Gott, ist Freude die Fülle. Oder Paulus schreibt im Philipperbrief: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Abermals sage ich euch, freut euch. Der Inhalt der Freude ist Gott. Ein altes Kirchenlied drückt es so aus: Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Gott selber ist Dreh- und Angelpunkt von echter, von anhaltender, von wahrer Freude. Und durch Jesus, da wird für uns diese Freude noch so richtig greifbar und spürbar. Oder warum sorgen sonst die Engel auf den Hirtenfeldern: Wir verkündigen euch große Freude, die allen Menschen widerfährt. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Gottes Heil ist euch erschienen. Und wir sehen durch das ganze Neue Testament, wo Menschen Jesus begegnen, da darf die Freude zum Ausbruch kommen. Da haben wir an Zachäus, der von allen geschnitten, gemieden wird, den kann er wirklich machen, weil er die Leute betrügt, weil er für die Feinde arbeitet. Und da kommt Jesus zu ihm, kehrt bei ihm ein und der Typ wird freudig, der freut sich so, dass er sagt: Ich gebe alles zurück. Jesus hat es nicht verlangt. Nur allein die Begegnung mit Jesus. Oder wir sehen das in der Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Niedergeschlagen. Von dem Ganzen, was in Jerusalem passiert ist, geschafft, müde. Und sie begegnen Jesus. Und Jesus spricht mit ihnen. Aber sie lassen ihn reden. Sie verstehen eigentlich erst einmal nichts. Und erst ganz zum Schluss, als sie dann in Emmaus schon sind, in ihrem Haus, und Jesus mit ihnen Gemeinschaft hat, Brot bricht, plötzlich erkennen sie, wer er ist. Und es gibt ihnen Kraft und Freude, noch einmal zurückzulaufen nach Jerusalem und voll Freude von dem auferstandenen Herrn zu reden, dass er ihnen begegnet ist. Die Begegnung mit Jesus ist das Entscheidende für uns. Die Begegnung mit Jesus in deinem Leben, das ist das, was dir anhaltende Freude geben will und geben kann. Und Jesus ist diese Freude für seine Nachfolger so wichtig, dass er in seinem letzten Abend, in dem hochpriesterlichen Gebet heißt es, das kann man in Johannes 17 nachlesen, dass er da betet. Für alle, die ihm nachfolgen werden, nicht nur für die Jünger, sondern er sagt noch, für alle, die durch das Wort, das sie predigen, dann an mich glauben werden. Für die bete ich jetzt auch. Und er betet, dass unsere Freude vollkommen werden darf. In ihm. Und im Übrigen ist es auch so, dass Gott unheimlich Freude über uns hat. In den Evangelien lesen wir, dass Gott bei jedem, der erkennt, dass er auf einem Weg ohne ihn unterwegs ist, aber der umkehrt, eine Riesenparty feiert, weil er sich so freut. Wenn da jemand kommt und sagt: Gott, ich klopfe an dein Tür. Ich bin es zwar nicht wert, dass ich reiterfall. Ich halte mir an nichts, was du in deinem Wort sagst, aber ich will umkehren zu dir. Ich will mit dir leben. Da macht Gott nicht die Tür zu und schüttelt den Kopf und sagt: Schade. Nee. Sondern er reißt die Tür auf und er sagt: Komm rein. Komm rein und feier mit. Ich freue mich so, dass du zurückkommst. Das ist das, was die Menschen in Jerusalem erkannt haben. Darum konnten sie feiern, weil Gott kein Gott ist, der im Himmel sitzt, Strichliste führt. Was macht er falsch? Nicht so nach dem Motto: Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Das war so ein Kinderlied, das ich früher immer im Kindergottesdienst gehört habe. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Pass auf, kleine Hand, was du tust, denn der Vater im Himmel sieht herab auf dich. Nee. So ist Gott nicht. Ja, er sieht es, aber nicht, dass er einen Zeigefinger erhebt, sondern dass er sagt: Gut, wenn es nicht klappt, Fangen wir nochmal von vorne an. Ich vergebe dir. Ich will mit dir neu anfangen. Und das soll der Grund sein, der uns zur Freude leitet. Und ich denke, wenn wir Christen das verstehen dürfen, dass wir allen Grund zur Freude haben und diese Freude danach ausleben nach draußen, ja, dann werden unsere Gemeinschaften auch wieder so, dass Menschen davon angezogen sind, die diese Freude nicht kennen, die das nicht kennenlernen. Leider ist es oft so, ich habe mal ein Buch gelesen, da ging es darum, für was sind denn Christen bekannt? Nicht für das, was sie glauben, nicht für das, worüber sie sich freuen, sondern alles das, was sie nicht dürfen und was sie verbieten, für das sind Christen bekannt. Aber wir sollten doch für das bekannt sein, dass wir frei leben dürfen von allen Zwängen, von allen Ängsten und von allen Sorgen, weil wir wissen dürfen, wer hinter uns steht, weil wir wissen dürfen, dass nicht das, was vor uns ist, die uns Angst machen muss, mal wir wissen dürfen, dass der hinter uns steht, unsere Zukunft bestimmt. Nicht die Umstände, sondern Jesus. Und wenn wir das schaffen, diese Freude wieder auszuleben, diese Freude nach draußen zu tragen, vielleicht tritt dann irgendwann mal der Konfirmand in die Kirchenbank. Hier fand ich zur Freude. Und das darf er dann von mir aus neu ritzen. Da sage ich ein kraftvolles Amen dazu. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Darum seid nicht bekümmert. Amen.